Im nächsten Film gebrauchen wir ein Beispiel, mein Gast und ich, und zwar von einem Zug, der in den Bahnhof einläuft. Und der Bahnhof ist der letzte, die Endstation des Lebens im Prinzip. Geht mir schon nahe, denn mein Gast, der weiß, dass es nicht mehr lange geht und dass irgendwie der Bahnhof, die Endstation, schon in Sichtweite ist. Klar wünscht sie sich, dass der Zug noch viele Städte erreicht und dass man aussteigen kann und Sehenswürdigkeiten anschauen, einfach Zeit verbringen mit seiner Familie, mit den Lieben. Aber Ende letzten Jahres war es soweit, da sah sie kurz den Bahnhof schon und dann hat er nochmal eine Extrarunde gedreht, aber es wird einfach immer deutlicher, der Bahnhof, die Endstation, die kommt. Mein Gast tut sich schwer mit dem Gedanken, oder tut sich noch schwer mit dem Gedanken, Jesus zu vertrauen. Und deswegen ist es ein ganz besonderes Gespräch. Zwischen zwei Leuten, die sich noch nie gesehen haben, aber wo doch schon echt eine Vertrautheit da war. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie hier bei Superfrau mein Gast ist.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Wie geht's dir heute?
Also ich habe schon Tage gehabt, wo es mir viel, viel schlechter ging, wo ich vielleicht aus dem Bett, ja doch raus bin ich eigentlich jeden Tag aus meinem Bett, glaube ich. Weil meine Kinder haben mir im Nachhinein, also ich weiß, dass es 4 Wochen waren, aber bewusst waren es für mich nur 14 Tage, wo ich auf der geschlossenen psychiatrischen Station im Krankenhaus in Gummersbach gelegen habe, wo mir 14 Tage komplett fehlen. Also da kann ich durchaus auch mal nur im Bett gelegen haben. Und ansonsten bin ich eigentlich schon jemand, der immer die Füße vors Bett
kriegt. Wieso
warst
du dort?
Ich erzählte von dem Lungentumor, was mein Haupttumor war. Den habe ich also im August 14 operiert gekriegt. Im Juli 14 ist der diagnostiziert 7 worden.
Jahre.
Genau. Und ich bin von Haus aus OP-Schwester.
Oh.
Und weiß also ganz genau.
Kennst dich aus.
Dann denkt man, ja, das Ding hast du jetzt über dich ergehen lassen. Ich war in Mehrheim. Also ich habe meinen damaligen Chef in Gummersbach gefragt, wo gehe ich hin? Er sagt, Mädel, ich würde dir da und da. Hat sofort mit einer Oberärztin da telefoniert. Und das war freitags in Gummersbach das Gespräch. Und Montag saß ich bei der am Schreibtisch. Und die saß mir so gegenüber. Und ich hatte so ein Vertrauen und habe gedacht, ich lasse mich jetzt einfach fallen.
Ah, okay.
Die macht es, ne? Mhm. Und das war, finde ich, heute noch eine gute Entscheidung. Mhm. Ja, dann kam diese OP, die ich gar nicht irgendwie hinterfragt habe oder mir auch nicht vorgestellt habe, wie liegst du da oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist halt einfach mit dir passiert. Dann kam Chemo und Bestrahlung und ja, dann hat sich mein Mann von mir getrennt, also alles noch, das war ja Anfang 15 dann.
Das war auch dann so, du bist am
alles
Boden der Existenz entlang gekrabbelt.
Mhm.
Okay.
Man kreucht wirklich da so, ne? Also ich war 51, als man diese Diagnose, ich werde auch nie vergessen, wie ich bei dem Lungenfacharzt war, zu einem eigentlich nur ein Röntgenbild, weil ich seit Monaten am Husten war. Macht man sich ja keine Gedanken, also was soll das denn? Ich bin nicht Raucher oder sonst irgendwie sowas. Also wird schon nichts Dramatisches sein. Geh mal, mach mal. Ja,
dann sitzt du ihm da gegenüber und er guckt das Ding da an wahrscheinlich?
Ja, das hing da, das Ding da. Und ich musste in sein Büro wieder rein und das Ding hing da. Und dann denke ich,
siehst du das?
Wow, Scheißbild hat man da nur gedacht.
Dachtest
Entschuldigung,
du?
Ja. Und dann denke ich, da steht doch jetzt nicht dein Name. Doch, es stand mein Name da. Faustgroßer Tumor. Also das war schon ein Ei im wahrsten Sinne des Wortes, was da hing. Ne?
Mhm.
Und von daher musste was passieren. Das war mir ganz klar, dass das nicht mit mit nix.
Und da er wusste, du bist vom Fach, hat er auch nicht irgendwie
drum geredet? Nein, habe ich auch, genau. Und genau.
Hast gesagt, okay, alles klar.
Nein, und da habe ich aber auch, das habe ich aber auch gleich zu verstehen gegeben, ne, dass ich bitte Klartext geredet haben möchte. Aber ich glaube, ja, das hat man mir wirklich auch angemerkt, ne? Mhm. Ja. Dann habe ich meinen Chef in Gummersbach angesprochen, der wie gesagt dann gesagt hat, Mädel, so und so, geh da und dahin. Dann das gemacht. Gott sei Dank diese Frau Doktor erwischt, die, wo ich dachte, das war mein Engel auf Erden. Also das war wirklich, die hatte die goldenen Fingerchen.
Lief da ein Film schon ab, Petra?
Nee.
Noch nicht?
Nein, gar nicht. Weil für mich war da noch alles, ich werde gesund. Ich komme da raus.
Für dich war es reparabel.
Das Ding ist unfassbar, wie es danach heraus war. Ja, was soll's denn? Jetzt ist das Ding doch draußen. Das ist doch, ich sah selbst Chemo und Bestrahlung als nicht mehr so notwendig an. Also, das machen wir nur noch oben drauf, damit auch dann wirklich der Deckel zu ist, ne?
Okay.
Ja.
Das würdest du sagen, jetzt im Nachhinein war das eher so das Pfeifen im Wald? Oder warst du definitiv der Meinung, das klappt? Du hattest ja Erfahrung.
Für mich war das klar, das klappt.
Ja. Als vom Labor dieses Untersuchungsergebnis kam? Weißt du das noch?
Man weiß eben auch, dass ein Lungentumor ganz gerne in den Kopf strahlt oder dann auch ins Knochenmark und solche Sachen.
Hat er das bei dir?
Das waren eben meine dann psychiatrischen Zeiten. Also Anfang 15 Chemobestrahlung, Ende. Dann bin ich in die Reha gefahren und da habe ich gedacht, boah, Petra, was schniefst du hier? Was irgendwie, ne? Aber klar, man hat ja und fehlt ein Stück Lunge und solche Sachen. Aufnahmestation, im Aufnahmezimmer dann noch, ja, MRT machen, ja gut, ein MRT gemacht unten, alles gut, wieder rauf, warten auf den Befund, kommt die Stationsärztin rein, kniet sich vor mich und zeigt mir auf dem Bildschirm, naja, mein MRT-Befund, einen 2 Euro großen Hirn. Tumor. Dann denke ich,
Kacke. Jetzt hattest du was im Kopf. Mhm. Die Frage war ja, warum kamst du in die psychiatrische Abteilung,
dann,
Anstalt, ist falsch, Quatsch, ne, in die Psychiatrie.
Ich bin nachts um 4 Uhr aufgestanden und habe Frühstück gemacht und habe dann mal alle zum Frühstück gepfiffen oder sonstige Sachen. Also man war schon nicht mehr ganz Herr seiner Sinne. Das sind so Sachen, wenn wir drüber reden, fällt mir es wieder ein. Ich denke, ja, das war so, das stimmt. Aber es gab so Aussetzer, an die ich mich nicht mehr so richtig erinnere, dass mein Kind, der damals auch schon in der Feuerwehr war, gedacht hat, ich muss mal die 112 anrufen, also das hier mit der Mama geht so auf die Dauer nicht weiter.
Da stimmt was nicht.
Da stimmt was nicht. Und dann kam letztendlich, und im Nachhinein sagen meine Kinder mir, Mama, das ist sogar zweimal passiert, dass mir wirklich der Notarzt eine Einweisung in die Klinik, also beim zweiten Mal dann auch mit Polizei, weil ich überhaupt nicht aus dem Haus raus wollte. Und der Notarzt in diesem Wagen war auch noch ein Anästhesist, mit dem ich, also man
kennt. Kannst du dich an diese Geschichte erinnern oder erzählen sie die dir?
Das sind so lichte Momente, die man irgendwo hat. Und so bin ich dann eingewiesen worden.
Du warst immer die Stärke. Mhm. Das kommt alles voll raus. Mhm. Und auf einmal bist du die, die extreme Hilfe braucht. Mhm. Mhm. Wann war dir klar, ich bin jetzt nicht mehr die Starke?
Also in der Zeit war ich noch voll in den Momenten, in denen ich für mich da war, war es für mich, ich bin hier, ich bin tough und ich zeig euch, wie es geht.
Lungenkrebs?
Hirnmetastase?
Und jetzt hast du die Hirnmetastase?
Mit der psychiatrischen...
Ausfall?
Mit dem Ausfall, ja, das ist schon hier das Nächste.
Wir schaffen das,
auch das schaffen wir noch alles.
Wie ist der Stand heute?
Also ich habe einen Lungentumor, der rausoperiert worden ist. Ich habe eine Hirnmetastase, die auch mehr oder weniger operiert ist. Und dann habe ich eine Pleurakarzinose. Und ich als OP-Schwester, nun habe ich das vor 30 Jahren gelernt, wenn wir eine Pleura auf dem Tisch hatten, okay, wir machen wieder zu. 14 Tage, 3 Wochen, wir gönnen mal noch Ruhe, ne?
Wenn man sowas weiß, du sagtest ja, wenn das so ein Ding auf dem Tisch lag, dann wusste man, der hat noch, sagen wir mal, 4 Wochen. Gut. Wenn es gut läuft, 4 Wochen. Gab es einen Moment, wo die taffe, starke Petra sagte, ich kann nicht mehr?
Die gab es aber dann mit mir ganz alleine in meinem Bett, wenn ich vielleicht mal ein Tränchen verdrückt habe oder sowas. Aber nach außen war ich immer die Starke. Wir schaffen das. Und ich habe mich nie hängen lassen irgendwie. Ich habe immer allen nach außen vermittelt, das machen wir.
Fühlt dir das schwer? Oder ist das deine Grundüberzeugung?
Ich glaube, das ist, ich hätte was gesagt, ich bin so groß geworden. Ich bin, glaube ich, irgendwie so erzogen worden. Und alles, was mit der Medizin zu tun hat, da war immer ich die Starke. Und da konnte ja jetzt nichts
selbst wegbrechen. Selbst dann, als die Spuren der Chemotherapie offensichtlich waren? Haareausfall, wahrscheinlich abnehmen, oder?
In meinen ganzen, mittlerweile ja 7 Jahren, habe ich, was auch die Chemotherapie angeht, solche Ups and Downs gehabt. Also
ganz sehr professionell.
Aber so habe ich auch gedacht. So denke ich auch heute noch manches Mal. Okay. Aber irgendwann denkt man ja, das kann so professionell gar nicht weiterlaufen. Irgendwo
also geht ja auch die Kraft aus, oder?
Manchmal geht mir wirklich die Kraft aus, aber manchmal habe ich sie dann auch wieder und denke, nee. Und ich denke auch heute noch manches Mal, da komme ich durch und das geht jetzt irgendwie weiter.
Dieses Ich komme durch wird wahrscheinlich widersprochen von den Ärzten. Aufgrund der Diagnose kann man vorstellen, oder?
Mhm. Also ich habe jetzt also auch noch Lebermetastasen, die da fix sind. Und aus der einen sind auch 2 geworden.
Denkst du auch an den Himmel? Ich meine, jeder von uns. Ich habe gestern eine Sendung gesehen, da wurde einer interviewt, der hat ähnliche, das ist zufällig jetzt, gestern Abend habe ich das gesehen, der hat eine ähnliche Diagnose. Mhm. Und der wurde von dem Moderator gefragt, ob er, wie er mit dem Urteil umgeht. Und er sagt, ja, ich weiß, da kommt der Himmel. Ne? Denkst du da auch? Gehst du da auch die Linie weiter oder sagst du, ich bin hier und ich bin 100% hier?
Durch diese Auf und Abs, die ich irgendwo drin habe, denke ich mittlerweile ganz häufig so, ich denke, Petra, du bist seit 7 Jahren krank, du hast diese Auf und Abs, da muss es was geben und du musst diesen Weg gehen, weil man mit dir was Besonderes vorhat. Also nicht, also das soll ich jetzt nicht hochtrabend irgendwie
gemeint, sondern auch heißen, weil man dir den Himmel öffnen will.
Ja, aber ich glaube eher, dass ich auf Erden bin für richtungsweisende Dinge oder für man erprobt nicht an mir irgendetwas, aber ich habe Studienmedikamente über mich ergehen lassen oder also es sind so Dinge, wo ich denke
Tests und dessen Ergebnis anderen helfen könnte.
Genau, dass man einfach irgendwie so also ich habe letztes im November letzten Jahres, also ich sag mal die Weihnachtszeit des letzten Jahres, so für mich die Phase gehabt, wo ich dachte, jetzt geht's nicht mehr weiter. Du kannst nicht mehr, es geht nicht mehr, das war es jetzt. Also die Kraft ist vorbei. Ich schaff nicht mehr. Und dann auch meine Tochter sofort ganz eng und ganz nah bei mir war und Mama, wir schaffen das. Aber ich so für mich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann kommen natürlich schon so Gedankengänge. Hast du alles geregelt? Wie geht es weiter? Was kommt denn dann da irgendwo so, ne? Und da gibt's dann schon auch den lieben Gott, wie auch immer man ihn dann sehen will, der dir den Weg aufmacht, den ich aber gar nicht immer so ganz nah an mich rankommen lasse, weil dann kommen schon manchmal so Dinge wie, warum musste ich bis hierhin, ne? Also durch diese ganzen Tiefen irgendwo, wobei man dieses Warum, ich will es gar nicht fragen und das fragt man auch nicht. Es ist so und ich kann es ja auch nicht ändern. Man kann ja nur den Weg so laufen, den man jetzt am Laufen ist. Man kann die Zukunft vielleicht irgendwo ändern, aber die Vergangenheit ist Vergangenheit und das ist da durch und da ist man durch. Das ist vorbei.
Hindert dich diese ganze Krankheitserfahrung zu sagen, ich glaube an den Gott?
Ich glaube eher, dass diese ganze Krankheitsphase mir den Weg dahin aufgemacht hat eher. Also, dass ich vorher, das war so am Rande mit da, aber es war nicht präsent. Also es war nicht...
Der Glaube
war nicht präsent. Da hat mir irgendwas gefehlt. Ne? Da hat mir wirklich, glaube ich, irgendwas gefehlt. Und ich habe jetzt mehrere schöne Gespräche gehabt, wo ich denke, ja, da muss es noch was geben. Da muss irgendwas sein, was auf mich wartet oder wie auch immer. Also... Wobei ich auch heute noch nicht sagen kann, mein Weg ist zu Ende. Also wenn ich denke, im Dezember habe ich noch mit mir abgeschlossen. Ja. Jetzt haben wir gerade März, wir stehen kurz vorm April. Aber es sind schon wieder 3 Monate, sind schon vorbei und eigentlich bin ich wieder wir klettern gerade nach oben. Ne?
Der Glaube an Gott ist ja nicht gebunden an, mir geht's schlecht und jetzt glaube ich.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ich habe so für mich, seit ich dieses negativ Gefühl hatte, das war es, bis hierhin komme ich und weiter nicht, diese Glaubensrichtung nochmal neu gesehen. Das hat sich irgendwie für mich anders aufgemacht oder so. Also ich lasse das anders an mich ran, dass ich überhaupt hier sitze. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten irgendwo.
Die passieren?
Aber die passieren einfach.
Ist das unangenehm?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Erzeugt das eine gewisse Erwartung im positiven Sinne? Was passiert noch?
Ja, was passiert noch? Was passiert noch ist schon eine große Frage. Also manchmal denke ich, das kann noch nicht das Ende sein. Also da kann noch nicht das Ende sein. Also da muss der Weg muss noch weitergehen. Irgendwie fehlt mir noch
eine konkrete Begegnung mit Gott. Also es hört sich immer so theoretisch an, so eine konkrete, so dass eine Tür aufgeht und sagt,
ich bin so da oder war. Sowas.
Ja. Oder so eine Erfahrung oder Erlebnis, wo man sagt, alles klar.
Weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das unbedingt braucht. Das sind so Dinge, die ja mit einem passieren und
richtig.
Wo man so mal mittendrin ist irgendwie. Ne? Und manchmal denke ich, ich bin so mittendrin, ich kann doch gar nicht am Rand sein. Also, weil ich so mittendrin bin irgendwo. Ne?
Mittendrin in was?
Also im Moment fühle ich mich eigentlich kurz zusammen. Das Leben
ja.
und auch Gott.
Ja.
Und selbst der Tod, das gehört alles irgendwie ja zusammen. Es richtig. Ist schon irgendwo eins.
Eins, genau.
Aber ich für mich habe so ganz häufig einfach nicht diesen, wo stehe ich? Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin hier und wir können da drüber reden. Und nicht, das ist ja eigentlich, ich bin mittendrin.
Ist es auch so eine Eigenschaft, die du ja deines Zeit deines Lebens praktiziert hast? Hier steht die Taffe, Petra, und redet darüber, aber über die hier, da macht sie noch eine Mauer hin.
Ja, eine ganz dicke Mauer. Ja. Eine ganz dicke Mauer. Also es sind so viele Dinge, ich habe immer gesagt, ich bin klein, schüchtern, zurückhaltend, ich stehe da in irgendeiner Ecke. Ich bin nicht präsent. Also so, ich bin gar nicht derjenige, der da ist. Und man wird durch manche Dinge einfach genötigt, präsent zu sein. Also durch meine Ausbildung hat man wahrscheinlich schon auch irgendwo die Medizin mitgekriegt. Und wenn dann irgendjemandem im näheren Umkreis der Pups querhängt, dann ist man dafür verantwortlich. Dann
auch mal die Petra
an. Genau, und die regelt dann auch schon alles und die macht auch schon alles. Und das hat immer alles so geklappt. Kinder und Erziehung, Familie, das ist alles auf diesem Weg so gelaufen, ne? Irgendwie, man war.
Und immer schön am Rand, was dich betrifft, und hier ist das große Leben.
Genau, genau. Und das Drumherum hat immer.
Und auf einmal kommst du in die Mitte und sagst: Moment. Vielleicht wäre es in der Zeit.
Das auch mal zuzulassen, dass man einfach auch mal. Ja.
Der Mittelpunkt ist, ne? Und so sagt: Ich entscheide jetzt. Ich weiß ja nicht, wie es bei eurer. Das geht jetzt auch, das ist zu persönlich, ne? Also entschuldige bitte. Aber mit der Scheidung, wurde die dir auch aufgenötigt?
Ich wurde in diese Situation hineingedrängt. Ne? Also mein Mann mir im Februar 15 sagte: Zum nächsten ersten ziehe ich aus. Da habe ich ihm natürlich mal, der einzige Satz, den ich ihm da gesagt habe, war: Du brauchst nicht bis zum nächsten ersten warten. Da ist die Tür. Ja. Jetzt.
Also wieder ein Punkt, wo du konfrontiert wurdest, ne?
Genau, genau. Ich meine, wir haben, muss man auch sagen, und da sagen die Kinder auch ganz häufig, wir haben dann auch nochmal wieder einen Weg zurückgefunden in meiner, ich nenne es jetzt mal Gaga-Zeit, in meiner psychiatrischen Zeit, muss ich in diesen, es war schon eine sehr schräge Zeit, muss ich in der Zeit schon auch Michael, und irgendwie, da fehlt mir was. Ich meine, wir sind mittlerweile 34 Jahre verheiratet. Also irgendwo, das ist ja eine lange Zeit in irgendeinem Leben. Und man hat ja auch ganz viel miteinander erlebt. Und ohne ihn hätte ich meine Kinder nicht. Oh Gott, das ging gar nicht. Also solche Sachen irgendwo. Und dann hat er auch nochmal einen Weg zu mir zurückgefunden. Mhm. Und wir haben dann auch, also ich sag mal, diese Zeit, haben wir nochmal wieder so ein
Zueinander?
Ein Zueinander gefunden, aber auf Distanz.
Aber es war der Punkt, wo du immer am Rand standst.
Ja, wo auch mit mir gemacht worden ist. Also meine, ich habe es selber als angenehm empfunden, was da gerade passiert ist. Und ich habe es auch manches Mal als, oh, es ist schön, dass ich mich nicht kümmern muss, sondern dass man mit mir etwas macht. Also
wenn du die Sache jetzt zu entscheiden hättest mit Gott, wie würdest du dich entscheiden wollen? Weil du sagst es ja, du stehst am Rand und da läuft das und das. Und
ja, so. Also irgendwo denkt man, man möchte schon, man möchte schon mehr zulassen, man möchte das schon nehmen, also das tut einem ja gut.
Der Glaube.
Ja, dass da auch was ist, dass es auch irgendwie Gottes weitergeht, ne? Also dass da, das ist.
Denn der Zug läuft ja in den Bahnhof ein, ne? So an den letzten. Ne? Manche dürfen das wissen, dass es die letzte Strecke ist, und manche heizen durchs Leben und dann kommt eine Mauer.
Genau, und dann ist es, genau.
Bei dir mit aller Demut, sage ich das, aber du weißt ja, dass der Zug in den Bahnhof einläuft.
Aber der kommt ja noch lange nicht an, der hat ja noch ganz viel Zeit.
Naja, klar.
Der hat noch ganz viel Zeit. Wir nehmen noch ganz viel Städte und Länder. Und
über Zürich und dann.
Alles gut, wir haben noch ganz viel vor uns.
Ja.
In meiner Gaga-Zeit kamen mir mal die 108. Sind meine Lebensjahre.
108. Und losgelöst von 108 oder 60? Wäre die Frage, ob Jesus da am Bahnhof steht oder nicht. Ne? Und sagt: Hey.
Ja, das tut gut.
Ja, Petra, ich bin hier.
Ich lese gerade ganz frisch ein Buch. Das tut mir gerade richtig gut. Es kommt einem irgendwie eher vor wie ein Kinderbuch, ist aber, glaube ich, also es ist mir auch egal, ob es ein Kinderbuch ist oder nicht, es tut mir gerade gut. Es tut, dieses Buch alleine tut mir gerade gut.
Wie heißt das Buch?
Bei Räubers.
Okay.
Nicht, ja? Es ist einfach, es tut mir wirklich gerade gut. Es macht mir so ein bisschen eine Tür auf.
Und entfacht auch eine Vorfreude?
Ja, in einer gewissen Weise schon. In einer gewissen Weise schon. Aber das heißt ja nicht, dass ich da hinten schon was loslassen kann. Ne? Man kann sich ja vorne freuen und hinten immer noch.
Was müsste passieren? Ganz, ganz platt gefragt, dass du da eine Seite, dass du die eine Seite loslässt und sagst: So, Jesus, aber jetzt du.
Oh, da müssten wir. Ich denke mal, ich habe so viel schon durchlaufen. Ich bin schon durch so viele Löcher. Aber ich glaube, da müsste so richtig ein ganz tiefes Loch kommen, wo ich rein stolpere und wo ich irgendwie nicht wieder rauskomme. also wo mir wirklich die Kraft versagt. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich habe immer noch so viel Kraft und Energie, ich kann da noch was zusammennehmen und alleine, wenn ich mich manchmal sehe, mit meinen letzten sitze ich im Garten und nee, da müsste man noch ein bisschen was gezüppelt und gemacht und getan wird oder sonst irgendwie sowas. Also man macht so...
Klar. Das ist die eine Variante, dass man in das Loch reinfällt. Die andere Variante ist ja die, dass man sagt, okay, wenn ich noch nicht im Loch bin, treffe ich die Entscheidung, denn die aktive Petra wird es ja bis zum Schluss geben. Mhm. Und das widerspricht sich nicht. Ne? Also die aktive Petra hier, die mit letzter Kraft das Grashalmchen abschneidet, man kann ja die Entscheidung trotzdem treffen. Also ohne, dass man, ohne jetzt zu nahe zu kommen, zu treten. Ne? Aber das ist ja kein Grund, wenn ich nicht mehr kann.
Ja, ich fände es ganz schön, wenn mir diese Tür jetzt weiter aufgeht. Ne? Also irgendwie ist es schon schön, dass da was ist, was einem Glaube, Hoffnung, ja, was das so vom, es gibt doch diese Liebe, Glaube, Hoffnung oder Glaube, Liebe, Hoffnung, irgendwie so dieses, wo ich einfach denke, ja, es ist, glaube ich, schon schön, darauf zuzulaufen oder das zu erleben irgendwo. Wiederum denke ich, es ist ganz furchtbar, wenn ich das jetzt so sage. Was habe ich dann 58 Jahre lang vorher erlebt, wenn sich das jetzt erst auftun würde, ne?
Das zählt nicht.
Okay.
Da muss ich einen Strich machen.
Okay.
Sonst drehst du durch. Wenn du sagst, warum erst jetzt in diesem Zustand und was habe ich die ganzen Jahre vorher, warum nicht, da zählt es heute. Definitiv, da zählt es heute. Gehe ich heute mit Jesus den restlichen Weg hier bis zum Bahnhof, sage ich jetzt mal, und lass mir nicht hier das Heute von der Vergangenheit vermiesen. Das ist wichtig. Also egal, welche Entscheidung man trifft, ne? Aber die Vergangenheit, klar kann man sagen, warum nicht? Sag, du bist nicht die Einzige, die das sagt. Völlig, völlig klar. Aber die Zukunft, die zählt und der Blick nach vorne.
Ja, das, ich meine, so mein Verstand sagt mir das ja selber. Das Vergangen ist vergangen. Naja. Du kannst nur noch mit der Zukunft was tun. Und ja, ich finde es ganz, ganz seltsam, dass mir das jetzt so passiert, ne? Also dass man das jetzt mit mir ich passiert.
Ich bin da zu sehr Praktiker. Da unterscheiden wir uns wahrscheinlich auch, weil ich sage, wenn das jetzt passiert, dann will ich mich nach dem jetzt ausstrecken. Und würde mich fragen, was hindert mich daran, dieses Jetzt und die Zukunft mit Jesus zu erleben? So würde ich reagieren. Das bin aber ich. Und würde die Vergangenheit im wahrsten Sinne
streichen,
ad acta legen. Streichen, die ist immer da. Höhen und Tiefen, die ganze Vergangenheit, du wirst sie nie vergessen. Die ist da. Aber ich kann sagen, die Vergangenheit, das war nicht, ich spreche jetzt von mir persönlich, die waren nicht immer schön. Aber ich habe die Zeit, die mir zur Verfügung steht, möchte ich an der Hand Gottes erleben. Das sage ich jetzt. Und das ist mir wichtig.
Also ich glaube, das tut gut, wenn man das von sich sagen kann.
Das ist.
Ich glaube, das tut befreiend. Richtig gut. Ja, das stelle ich mir auch gerade so vor. Also ja, das stelle ich mir gerade so genau so vor.
Das ist für mich die Freiheit. Meine Vergangenheit ist nicht immer rühmlich gewesen. Oder
man hat Höhen und Tiefen.
Ne? Tiefphasen frei. Ganz im Gegenteil. Aber das zu wissen, dass Gott sagt, du, die Vergangenheit lassen wir jetzt ruhen, jetzt gucken wir nach vorne und ich bin bei dir. Und er spricht ja, er vergleicht sich ja mit dem guten Hirten und sagt, hey, komm. Oder sagt, wenn ich ein Schaf gefunden habe, dann lege ich es über meine Schultern. Und das finde ich fantastisch. Zu sagen, hey, du bist mir so wichtig, ich bring dich heim. Und dieses ich bring dich heim, das ist für mich das A und O. des Christseins. Ne? Losgelöst jetzt von irgendwelchen Katalogen, irgendwelche Fragen drauf, die man beantworten muss, alles Quatsch. Liebe, ich bring dich heim. Vergebung ist für dich da. Himmel steht dir offen. Boah. Also das macht es mir leichter. Und dieses, okay Jesus, ich sag dir das mit meinen Worten, das finde ich noch das Größte, dass ich da nicht irgendwo jetzt was formulieren muss, sondern ich kann sagen, Jesus, ich glaube an dich und mit dir gehe ich den Weg. Das ist so, so niederschwellig, ne? Und das tut mir sehr gut, die Gegenwart, in der Gegenwart ganz zu sein.
Boah, irgendwie muss ich, glaube ich, für mich jetzt gerade sagen, irgendwas in mir, ganz tief in mir drin, schreit förmlich danach, mach da jetzt endlich was auf.
Ja. Dann mach's auf. Dann mach die Tür auf. Und sag so, Jesus, jetzt bin ich da. Es ist ja kein, du unterschreibst ja nicht im Sinne was von, du trittst ja in die Freiheit. Ja, da unterschreibt man ja nichts. Oder da geht man ja keinen Vertrag ein. Sondern Jesus sagt, ich bin da, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Also von jetzt bis in die Ewigkeit. Ne? Und wenn da was angerührt wird, dann würde ich dir sagen, ich will an dich glauben. Ich nehme dich. Und ich bleibe jetzt nicht am Rand stehen, sondern ich laufe jetzt echt in den Kreis und sage, hier, ich brauche dich und ich nehme dich.
Boah, das tut mir gerade richtig gut hier, unser Gespräch. Also das macht zwar gerade ein Knüdelmüdel, also es macht da gerade ganz viel Unruhe, ja, in einer gewissen Weise Unruhe, aber auch irgendwo ein wenig Ruhe in die ganze Sache. Boah, ich bin, glaube ich, ein richtiges Problemkind.
Och, ich kenne dein Leben nicht. Aber Problemkinder dürfen gern zu Jesus kommen. Ne?
Also, und wenn Gott da kommt, dann ist es ja nicht das Ende.
Das ist ein Anfang.
Ja.
Ja. Das ist der Anfang.
Dann ist das der Anfang.
Ja. Ja. Man darf den Schritt zu Jesus, oder ich glaube jetzt, nicht als einen Schlusspunkt sehen. Sondern als ein Doppel. Nein, das ist immer so, das ist so Phrasendrescherei. Da fängt's an. Da fängt's einfach an. Das ist nicht ein Punkt, wo ich sage, so jetzt glaube ich und jetzt alles runterfahren. Im Gegenteil. Ich glaube und jetzt übergebe ich dir mein Leben und führe mich da durch. Und der Hammer ist ja, dass Jesus auch an der Palliativstation am Bett sitzt. Verstehe mich nicht falsch. Ich rede hier nicht über deine Situation, sondern das kann jeder
allgemein
von uns betreffen.
Ja, natürlich. Das sehe ich ganz häufig auch so, dass ich einfach denke, ich weiß eigentlich, mein Weg hat da in einer gewissen Weise ein Ende. Wie es bei dir aussieht oder bei meinem Nachbarn oder weiß ich nicht wem, der weiß es gar nicht. Also, und der ist vielleicht viel schneller dran wie ich oder
und
sonst irgendwie sowas.
Das ist der Punkt,
sowas,
wo die Petra jetzt in den Mittelpunkt muss und sagt, ich entscheide es für mein Leben. Das sind so Dinge. Und wann der Zeitpunkt ist und wann du sagst, das ist deine Sache. Da kann keiner von außen kommen und sagen,
mach das jetzt mal.
Ja.
Wie denke ich immer, ich stehe genau auf der Schwelle. Irgendwie, es müsste mir einer noch, es muss mir keiner, ich muss selber.
Nicht schubsen lassen, sondern.
Ja, man muss es selber tun. Ne?
Aus freien Stellen. Mhm. Aus freien, ganz wichtig. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, warum?
Wusste ja, dass diese Frage kommt. Also im Moment lese ich ein Buch, wo ich gerade von
sprach. Wie heißt es nochmal da?
Nicht bei den Räubers oder bei den Räubers.
Kommt, das kriegen wir noch irgendwie. Amazon, sei Dank.
Es ist grün.
Oh, das ist schon mal was.
Ja, es gibt da, glaube ich, mehrere von. Ne? Ja, das liegt
und
bei mir.
Grün ist es auch.
Ja, die Hoffnung.
So ist es.
Ja.
Und die anderen Fragen lassen wir mal weg. Aber wenn du das mit dem Plakat, wäre mir noch wichtig. Was würdest du auf dem Plakat draufschreiben wollen?
lebe dein Leben. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man, dass Mann, Frau, dass jeder für sich und sein Leben verantwortlich ist.
Hinterlass der Petra dicke, fette Daumen. Dicke, dicke, fette Daumen. Und ich wünsche ihr und ich wünsche euch, dass ihr so die Tür öffnet und Jesus in euer Leben mit reinnimmt. Sodass die Frage nach dem Bahnhof, dem Zeitpunkt, wann es soweit ist, wann die Endstation erreicht ist, eigentlich gar keine mehr ist, sondern dass Jesus schon hier in unserem Alltag, ob wir gesund oder krank sind, eine ganz zentrale Rolle spielt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche, neuer Film und bis dahin, werdet super fromm. Tschüss.